SRF 1.
SRF 1.
Herzlich willkommen. Ich weiss nicht, ob Sie gestern die Meldung bei uns am Morgen gehört haben.
Der Fischotter ist zurück in der Schweiz. Erstmals seit seinem Verschwinden vor 25 Jahren wurde er im Kanton Genf entlang eines Flusses mehrfach gesichtet. Das teilte das Genfer Umweltdepartement mit.
Ja, und jetzt soll man sich freuen. Was macht eigentlich die Schweiz in Sachen Wildtier und Wiederansiedlung alles? Da gibt es ja die Wildtiere, die einwandern, ohne menschliche Hilfe. Bär, Wolf oder eben, wie gerade gehört, Fischotter. Und da gibt es die Tiere, die die Schweiz aktiv wieder ansiedelt, vor 100 Jahren, zum Beispiel der Steinbock oder Reh, Hirsch. Wie wild ist die Schweiz? Die Antworten, kann ich Ihnen versprechen, sind tierisch gut und spannend wie ein Krimi. Schauen wir uns als erstes gerade mal den Fischotter an, den eingewanderten Franzosenotter. Am Mikrofon, frisch ausgewildert, Tommy Scherer.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamonds. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while, let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. Pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a
rose. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau.
Boule le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable.
Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour.
Jour d'une vie où l'aube se lève pour éveiller la ville aux yeux lourds.
Où les matins effeuillent les rêves pour nous donner
tenir les règles du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières
pour ceux qui ont un cœur d'enfant.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi,
l'amour c'est moi,
l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
Ab 10 Uhr ist es an diesem Dienstagvormittag. Wir wollen es wissen heute in der Sendung Treffpunkt. Wie wild ist die Schweiz? Was macht sie, um wild zu bleiben? Sie versucht zum Beispiel mit verschiedenen Projekten bei uns ausgestorbene Tiere dazu zu bringen, wieder zurückzukommen. Ein Beispiel, das man gestern hat können lesen in der Presse oder hören bei uns im Radio, der Fischotter ist zurück. Bei uns Sandra Glor, Geschäftsführerin pro Lutra und Wildtierbiologin. Schönen guten Tag, Frau Glor. Ist er jetzt tatsächlich zurück, der Fischotter? Stimmt die Meldung?
Es klingt jetzt natürlich sehr spektakulär, das einzelne Tier oder die Tiere, die man da in der Fotofalle verwünscht hat im Kanton Genf. Aber wir haben schon seit ein paar Jahren, seit 2009, Hinweise, einzelne Beobachtungen oder Todfunde, dass der Fischotter langsam zurückkommt.
Der Fischotter, wenn Sie daheim jetzt sagen, oh Gott, wie sieht jetzt der schon wieder raus? So ein bisschen das Köpfchen wie ein Marder, Knopfaugen, feuchte Nase, braunes Fell und ein exzellenter Schwimmer und auch ein sehr verspieltes Tier, oder? Ich habe so einen Filmausschnitt im Kopf, wo er auf dem Rücken auf einem Fluss schwimmt und einen Fisch auf dem Bauch hat oder irgendetwas anderes, was er putzt und dann verzehrt, ist ein sehr quirliges Tier.
Ja, genau. Also es ist auch, wenn man es beobachtet, auch ein bisschen nervös oder eben sehr wendig. Erinnert vielleicht sogar fast ein bisschen an eine Robbe. Wendet sich im Wasser, ist auch wirklich sehr ein guter Schwimmer und hat einen lang ausgezogenen, spitzigen Schwanz. Das unterscheidet ihn dann vom Biber.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Frau Glor, wir haben Hinweise darauf, Beobachtungen oder tote Tiere, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Menschen melden Ihnen das? Oder haben ihr selber Wildbiologen, die da unterwegs sind mit den grossen Augen und dem Feldstecher und darauf achten, welche Tiere kommen allenfalls zurück?
Beim Fischotter ist es so, dass der extrem heimlich leben tut. Also sogar in Gebieten, wo er verbreitet ist, zum Beispiel in der Steiermark, sieht man den eigentlich äußerst selten. Und darum ist es ein bisschen schwierig, zum aktiv zu schauen. Also wenn es wirklich Fischotter rum hat, dann kann man Spuren sehen. Dann sieht man vielleicht Kote an bestimmten Stellen. Die Beobachtungen, die wir jetzt aber haben seit 2009, sind alles eigentlich Zufallsbeobachtungen.
Von Menschen wie ich,
die zum das gemeldet Beispiel, haben. Oder dann die erste Beobachtung, die wir haben vom Dezember 2009, das ist eine Videoaufnahme beim Fischaufstieg vom Kraftwerk Reichenau. Da hat man eigentlich, wollte man Fisch beobachten und schauen, wie die Fischtreppen benutzen und ob das erfolgreich ist. Und dort hat man dann eigentlich erst nachträglich, wo man die Videoaufnahme ausgewertet hat, plötzlich gesehen, da ist ja ein Fischotter drin.
Also sind das clevere Viecher, die wissen, wo die Fisch durchs Nadelöhr durch müssen und warten dort?
Auf jeden Fall. Also eben, sie gehen wirklich diesen Fischbeständen
an. Warum, Frau Glor, ist er denn ausgestorben vor ca. 25 Jahren?
Ja, die Ausrottungsgründe sind einerseits, dass er eben einen Fisch als Fischdieb gegolten hat. Und es hat dann sogar ein Gesetz gegeben in der Schweiz, wo man hat wollen, die Fischräuber zusammen mit dem Fischotter, auch andere Arten wie der Fischreiher oder eben der Graureiher, wie man heute sagt, dass man die aktiv ausrotten tut. Und
das heisst, man hat sie bejagt oder mit Fallen gefangen? Oder?
Beides. Mhm. Also mit Fallen kann man den gut fangen, wenn man weiss wie. Und natürlich dann auch schiessen. Man hat auch zum Teil Gift eingesetzt. Dann der zweite Grund ist der Pelz. Er hat ja einen wunderbaren Pelz. Der dichteste Pelz von allen einheimischen Wildtieren. Und dann ist natürlich die Lebensraumveränderungen, die dazu geführt haben, also verbaute Gewässer, ganz niedrige Fischbestände und so, dann am Schluss dazu geführt haben, Pestizideinsatz und so weiter.
Was macht man denn jetzt konkret, falls die Antwort von Ihnen ja ist, wir wenden zurück, wir wenden mehr von Ihnen. Was macht man konkret, um ihn über Grenzen zu locken, dass er sich da bei uns in der Schweiz wieder ansiedelt?
Also so aktiv, dass man ihn anlocken würde, muss man sich das nicht vorstellen. Also unsere Ziel von der Stiftung Pro Lutra sind so ein auf drei Ebenen, wo wir aktiv sind. Einerseits betreiben wir Forschung. Wir haben ein grosses Projekt, wo in der Steiermark Feldaufnahmen gemacht
haben. In Österreich, ja.
Das ist in Österreich. Genau, da gibt es eine Population in einem Gebiet, wo sehr ähnlich aussieht wie unsere Lebensräume, die wir hier haben in der Schweiz. Und man wird dort genau schauen, was braucht denn der Fischotter in so einem subalpinen, alpinen Gebiet, dass er leben kann, dass man wirklich da dann kann konkrete Lebensräume bei uns aufwerten kann. Und dann sind dann eben Lebensraumaufwertungsmassnahmen, wo man ja intensiv dran ist in der Schweiz, entlang von den Gewässern. Das macht man nicht nur für den Fischotter, aber der Fischotter kann selbstverständlich auch profitieren.
Da braucht es doch das Okay vom Bundesamt für Umwelt.
Natürlich, also da ist auch noch ein Austausch mit dem BAFU zusammen über diese Themen und Gewässerrevitalisierungen sind ja im Zusammenhang mit Hochwasserschutz und so ganz wichtige Themen. Das ist auf jeden Fall so, ja.
So, wir haben jetzt als nächstes ganz ein spannendes Thema, so eine Art Krimi parat. Man hat ja schon andere Tiere wieder aktiv angesiedelt bei uns im Land, zum Beispiel der Steinbock, und vielleicht wissen Sie das gar nicht. Der Steinbock war ausgestorben gewesen, vor 100 Jahren, und wie man das bewerkstelligt hat, den wieder anzusiedeln bei uns, das ist tatsächlich ein richtiger Krimi. Nur so viel vorab, man hat mit der offiziellen Genehmigung von unserem Land dem König von Italien Steinböck geklaut. Yes, clap your hands. Rose Royce Car Wash, ein Song, den man sehr häufig in der Diskothek gehört hat. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, 18 ab der 10 ist es. 21 ab der 10 ist es. Ich nehme an, Sie kennen die beiden Steinböck, Tschetschen und Jen aus der Fernsehwerbung, die eben für Graubünden amix eine Werbung machen.
Ich bin ein Bündner Steinbock.
Okay, das fand ich. Ich bin ein...
Nicht ein. Ich bin ein Bündner Steinbock.
Okay. Ich bin ein Bündner Steinbock.
Ist doch witzig gemacht, oder? Das war so ein Ausschnitt gewesen. Und man vergisst dabei, wenn man vielleicht diesen beiden zulässt, dass der Steinbock noch bis vor 100 Jahren ausgestorben war in unserem Land. Und die Geschichte der Wiederansiedlung, wir reden ja heute in unserer Sendung Treffpunkt darüber, wie man Wildtiere wieder ansiedelt in der Schweiz. Die Geschichte vom Steinbock, die klingt tatsächlich wie ein Krimi. Wilderer aus dem Aostatal haben dem damaligen König seine Steinböcke geklaut und die dann weiterverkauft. Weiterverkauft an Wildpark Peter und Paul im St. Gallischen, wo dann die jungen Steinböcke zur Zucht gebraucht haben. Und 1911 sind dann die ersten Tiere ausgesetzt worden und das Brisante daran, mit dem Abnicken von der Schweizer Regierung, das eidgenössische Departement, hat diese Strategie gefördert. Ob es tatsächlich alle Details kennt haben von dem Steinbockhandel mit den Wilderern, ist mir nicht bekannt. Aber ich frage natürlich unseren Gast im Studio, Sandra Glor, Geschäftsführerin Pro Lutra und Wildtierbiologin. Sind das tatsächlich alle Kenntnisse gewesen, die man da vonseiten der Regierung hatte, dass man da Steinböcke geklaut hat?
Ja, das ist offiziell abgenickt worden. Das hat man offiziell so wollen. Man hat zuerst eigentlich den normalen Weg gehen und hat Gesuch gestellt an dem Emanuel Vittorio, der da in seinem Jagdbanngebiet quasi, wo nur er hat dürfen jagen, so viel Steinböcke gehabt. Und das ist immer abschlägig beantwortet.
Der König hat immer Nein gesagt.
Er hat immer Nein gesagt. Er hat die Steinböcke nicht rausrücken. Und dann hat man offenbar dort dann gefunden, ja, aber wir wollten in unserem Nationalpark, wo ja dort noch relativ jung war, wollten wir gerne Steinböcke wieder ansiedeln und hat dann zu dieser Massnahme, unüblichen Massnahme,
den Auftrag gegeben, lassen wir sie doch klauen. Quasi.
Genau, genau.
Was gibt es da noch für Details? Sind die bekannt? Also wir haben da von Wilderer aus dem Aostatal gehört und. Sind da noch mehr Details rum, die brisant sind?
Mir sind weitere Details nicht bekannt. Man hört so ein bisschen Räubergeschichten unter Jäger erzählen. Aber was ich als Hintergrund einfach auch sehr spannend finde, ist, dass das überhaupt möglich war, dass man diese Steinböcke wieder hat können ansiedeln konnte, dass das erfolgreich war, ist der Hintergrund eigentlich, dass wir ein sehr gutes Waldgesetz hatten, das dort etwa 30 Jahre alt war, wo man die Steinböcke wieder angesiedelt hat. Und das Waldgesetz den Wald wirklich geschützt hat. Ein Jahr vorher, also 1875, hat es das erste Jagdgesetz gegeben, also wo Wildtiere geschützt worden sind, wo es Schonzeiten gab. Also man konnte nicht mehr das ganze Jahr durch einfach können jedes Tier schiessen. Und erst das hat eigentlich ermöglicht, dass die Wildtierbestände, vor allem auch die dann in den Wäldern, zum Beispiel in den Gebirgswäldern gelebt haben, überhaupt wieder haben können sich erholen. Bis dann sind eben all die Huftiere, die man da kennt in den Bergen oder auch bei uns, wie eben der Steinbock oder die Gämse oder der Hirsch oder das Reh, die sind alle ausgerottet gewesen.
Die sind tatsächlich einfach verjagt gewesen oder wegen zu viel Jagen verschwunden.
Einerseits zu viel Jagen und andererseits hat man einfach den Wald lang extrem intensiv genutzt. Man hat Haustiere im Wald geweidet. Man hat aus dem Wald rausgeholt, was man konnte. Ein Haufen Leute haben einfach mit dem Holz aus dem Wald ja auch selber geheizt. Und das hat zu einer extremen Übernutzung von unseren Wäldern geführt. Und eigentlich erst mit dem Waldgesetz 1876, mit dem ersten solchen Gesetz, das man da überhaupt kennt hat, in der Schweiz, hat man den Wald schützen können. Und die Waldweide ist zum Beispiel verboten worden, wenn man wollte roten, dann hat man eine Bewilligung gebraucht und das hat dazu geführt, dass der Wald, der Lebensraum sich wieder erholt hat und heute eigentlich gibt es sehr viel mehr Wald in der Schweiz.
Die Waldfläche wächst.
Die wächst heute immer noch
rund 4%. Und das ist eine erfolgreiche Geschichte, dank dem Waldgesetz, wie Sie es jetzt gesagt haben. Es gibt in der Zwischenzeit wieder 15'000 Steinböcke allein, die in den Schweizer Alpen leben, wenn es mir recht ist. Ich glaube 40'000, 45'000 im ganzen Alpenraum sind es. Und also ist er wieder gut unterwegs, der Steinbock. Gibt noch ein anderes Tier, das aktiv wieder angesiedelt, also ausgewildert wird. Und zwar in 2 Tagen ist das der Fall. Es geht um 2 junge Bartgeier. Und mit dem betreffenden Herr, der die beiden Bartgeier beobachten kann, wenn wir uns schnell unterhalten, in ein paar Minuten da in der Sendung Treffpunkt, wo es um die wilde Schweiz geht.
I guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio, oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you'll realize if you close your eyes the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. The word
say. Don't seem to sound as real. The songs they play. That's how I really feel. So listen to the radio. Spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio.
Hat sie also direkt besungen, angesungen. Don Williams, Listen to the Radio. Sie ist genau 10:30. Wir schauen uns die Verkehrssituation
mit
an.
SRF 1 in Feierabend.
Ja, das ist jetzt eben genau wieder die falsche Taste gewesen, aber macht nichts. Es wäre jetzt Verkehrsinformationszeit. SRF Verkehrsinfo. Von 10.29 Uhr in der Region Aargau-Solothurn. Vorsicht auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Mägenwil und dem Rastplatz Lenzburg. Die Gefahr durch Gegenstände besteht nicht mehr. Dann in die Ostschweiz. Dort ist die Oberlandautobahn Richtung Jona. Zwischen Eschenbach und Jona wieder offen. Und Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Zursee und Sempach. Stau wegen Bauarbeiten. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt. Ich wünsche Ihnen eine gute und eine sichere Fahrt und Sie sind mitten in der Sendung Treffpunkt gelandet, wo wir heute fragen, wie wild ist die Schweiz? Der quasi Auslöser für die Sendung war der Fischotter, den wir am Montag können lesen konnten. Ah, er ist allenfalls zurück in der Schweiz. Dann haben wir über den Steinbock geredet, der vor 100 Jahren ausgerottet worden ist und erfolgreich wieder angesiedelt worden ist. Und in ein paar Minuten möchten wir mit demjenigen Herr schwätzen, der via Webcam zwei junge Bartgeier beobachten kann. Und diese Bartgeier, die werden in zwei Tagen in die Lüfte freigelassen, und zwar im St. Gallischen.
C'è una parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'è.
Hört man ihn singen, Michael Jackson, hat man sofort das Bild vor sich mit seinen wilden, zuckigen, wilden Bewegungen, die er macht. Sie sind mitten in der Sendung Treffpunkt gelandet, wo wir es heute von der wilden Schweiz haben, von Wildtieren, wo man wieder versucht anzusiedeln, aktiver oder vielleicht auch ein bisschen passiver. Der Fischotter hat uns bewogen, das Thema mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir werden jetzt in den nächsten paar Minuten über zwei junge Bartgeier reden. Schils heisst der eine und Noel Leia heisst der andere. Und verantwortlich für die zwei und fürs Auswilder, die in zwei Tagen passieren soll, ist der Daniel Hecklin von der Stiftung Pro Bartgeier. Guten Tag, Herr Hecklin.
Guten Tag, Herr Scherer.
Ja, wie gut geht es denn diesen beiden, Schils und Noel Leia?
Ja, die sind frisch und munter. Die sind jetzt noch in ihren Zoos, wo sie aufgewachsen sind, bei ihren Eltern in Lagarin und im Naturpark und Tierpark Goldau. Und am Donnerstag ist dann die grosse Reise ins Kalfeisental.
Und dort werden sie dann freigelassen?
Genau.
Jetzt, die sind 100 Tage alt, glaube ich, so zwischen 5 und 7 Kilo schwer. Aber sie können noch nicht fliegen.
Ja.
Was machen denn die? Also wenn sie dort wahrscheinlich in einer Kiste transportieren, dann den Deckel aufmachen und dann? Spazieren die davon, oder was passiert
ja,
dann?
Ja, sie schauen ein bisschen verwirrt in die Welt. Es sind so Riesenküken, wirklich 5 bis 7 Kilo, das ist schon das Gewicht von einem Alttier. Aber sie können noch nicht fliegen, die Federn müssen sich noch entwickeln. Sie sind noch unselbstständig, das heisst, die nächsten 2 Monate sind die in einer gut geschützten Felsnische. Und mehr von der Stiftung Pro Bartgeier haben die Aufgabe, die gut zu überwachen, auch zu schauen, dass sie genug zu fressen haben und sonst ein bisschen Distanz zu halten, damit sie es nicht an uns Menschen gewöhnt.
Heisst das, Sie sieht man dort in einem Geierkostüm kampieren und haben im Hosensack immer das Richtige zum Fressen dabei? Oder wie funktioniert die Überwachung oder Begleitung?
Ja, grober Weg. Vielleicht ein bisschen anders. Wir haben ein kleines Beobachtungshütchen, ist sehr einfach, aber natürlich in einer spektakulären Landschaft drin. Und 400 Meter Distanz haben wir im Fernrohr immer ein Auge auf die Bartgeier und tun dann halt regelmässig, je nach Bedarf, alle 2-3 Tage ein bisschen Futter in die Nähe bringen, sodass sie immer genug zu fressen haben.
Und das Fliegen, da stehen sie vorne her und machen die Flugbewegungen, weil das würden ja die Eltern möglicherweise auch machen, stelle ich mir so vor, oder wie funktioniert das?
Ja, das stellt man sich allgemein so vor. Es ist aber so, dass das ein starkes Angeborenheitsverhalten ist. Man sieht schon gleich nach dem Auswildern, dass die anfangen, Flugübungen machen, immer häufiger flattern in zwei Wild, aber sie heben noch nicht ab. Und dann, so bei 2-3 Wochen, werden sie ziemlich nervös und wenn sie ein bisschen Aufwand haben, schauen sie da ins Tal runter. Und irgendwann ist dann der grosse Tag, wo sie zum ersten Mal abheben.
Was haben die für eine Flügelspannweite?
Beachtlich, also das ist der grösste Alpenvogel, den wir haben. Es kann 2,70 Meter bis 2,90 Meter, sogar fast bis 3 Meter gehen, von einem Ende ans andere.
Es wird also dunkel, wenn er vorbeifliegt. Das ist ein riesen Tier und von dem her ist es ja auch gut, hat man all die anderen Wildtiere, die wir schon davon hatten in unserer Sendung, Reh, Hirsch, Steinbock, wieder angesiedelt, erfolgreich, weil die fressen oder leben von diesen Huftieren, die in den Bergen sind, oder?
Genau, aber nicht natürlich die lebenden Tiere. Das ist ein Aasfresser, ein hochspezialisierter Knochenfresser sogar. Das heisst, dass er Knochen sucht von diesen Huftieren und entsprechend ist es wichtig gewesen, dass für den Steinbock und andere grosse Huftiere zurück in die Alpen gekommen sind.
Ich kann unseren Hörerinnen und Hörern noch schnell sagen, die jetzt zuhören. Auf srf1.ch haben wir einen Film gemacht von einem Bartgeier, der ausgewildert worden ist. Das erste Mal hat man das vor 23 Jahren gemacht, im 91 im Nationalpark und seit 5 Jahren macht man das eben auch im St. Gallischen Flugraum, sag's mal so. Die brauchen ja auch ziemlich ein grosses Revier, wo sie sich drin können aufhalten. Wie geht es diesen 2, die sie das letzte Jahr ausgewildert haben?
Ja, ich bin so gerade am Schauen. Wir haben kleine Satellitensender, so können wir immer ein bisschen das Auge auf die Bartgeier haben. Jetzt da, das letzte Jahr, das war die Aschka, die hat gerade einen Abstecher über das Wallis bis in das französische Alpen auf La Vanoise gemacht, ist jetzt über Italien gerade gestern zurück auf Alta ins Wallis geflogen. Also ist jetzt ganz nahe beim Mont Blanc, aber auf der Schweizer Seite, Calambracca. Jetzt im Frühling mache ich die grosse Reise, ist auch gerade in Frankreich gewesen, Wallis, und jetzt wieder auf der französischen Seite. Man sieht, also es ist recht Bewegung drin. Die Idee ist aber, dass, wenn sie ausgewachsen sind, mit 5 bis 7 Jahren wieder zurück in die Region kommen und dann in die Region vom Sarganserland oder den Nordalpen anfangen zu brüten.
Soll ich gerade sagen, die haben kein nationales Bewusstsein. Wir haben die Arbeit und dann können es die Italiener und Franzosen geniessen, oder?
Ja, da haben wir tatsächlich schon Probleme gehabt im Schweizer Nationalpark, wo die Ersten gerade über die Grenze brütet haben.
Und tschüss und adieu, ja, gell?
Tschüss und adieu.
Genau. Jetzt, Herr Eklin, schon noch eine kritische Bemerkung. Warum ist denn das überhaupt so wichtig, dass man jetzt solche Raubtiere auswildert?
Das ist eine Bedeutung, die wir diesen Bartgeier selber geben. Ich denke, das ist eine wichtige Triebfeder von dem Projekt. Das ist ja auch finanziert über private Gönner und Stiftungen, die fasziniert sind von dem Wildtier und sich freuen, dass es wieder möglich ist, dass so ein eindrückliches Jahr bei uns lebt. Und natürlich dahinter ist auch ein bisschen eine Wiedergutmachung, wo man dieser Art auch ein Lebensrecht geben und den Lebensraum wieder zurückgeben. eine Art übrigens, die sonst weltweit in vielen Gebieten ganz stark bedroht ist oder schon ganz verschwunden ist.
Der Bartgeier Schils und Noel Leia, die beiden werden am Donnerstag freigelassen und brauchen dann noch ein Zeitchen, bis sie dann eben tatsächlich können abheben und fliegen. Danke vielmals, Daniel Heckelin.
Danke auch und schönen Tag.
Und guten Flug und viel Erfolg dann.
Besten Dank.
Also, wir schauen in unserer Sendung Treffpunkt auch noch die heiklen Punkte beim Wiederansiedeln von Wildtieren an. Bär, Luchs, Wolf ist bekannt, gerissene Schafe etc. Wie ist es denn beim Fischotter, den man jetzt gerade neu wieder entdeckt hat? Mit was für Widerständen kann man da, muss man da rechnen auf Seite von der Bevölkerung? Über das möchte ich mit unserer Wildtierbiologin auch noch reden in ein paar Minuten. Sandra Glor, Geschäftsführerin von Pro Lutra bei uns.
Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by.
Roxy Music, 12 Minuten vor den Elfen ist es in unserem Land, leben gut 90 Arten von wilden Säugetieren. Ein Haufen davon machen überhaupt kein Problem. Andere, Bär, Wolf, eventuell noch Luchs, schon gerissene Schafe, Menschen, die Angst haben. Und so Themen und Diskussionen sind bekannt geführt in allen Medien in unserem Land. Aber auch die Bemühungen zu Wiederansiedlungen von anderen Wildtieren, die sind immer wieder da und gross, gerade vor ein paar Minuten gehört, Bartgeier oder gestern die Meldung vom Fischotter, der vor 25 Jahren ausgestorben war, wo man wieder gesichtet hat. Fragen Sandra Glor, Geschäftsführerin von Pro Lutra und Wildtierbiologin, was bringt das tatsächlich unserem Land oder den Menschen, wenn man jetzt einem Fischotter den Weg ebnet, dass er sich bei uns wieder ansiedeln kann?
Genau. Der Fischotter kommt ja selber zurück. Genauso wie der Wolf selber zurückkommt oder jetzt auch der Bär. Und da muss man eigentlich einfach reagieren und versuchen, mit dem umzugehen. Der Daniel Eglin hat vorher einen Punkt gesagt, warum das es etwas bringt.
Der, wo Bartgeier auswildert.
Genau, das ist der Punkt von der Faszination, vom Interesse. Die Wildtiere haben über Jahrtausende hinweg bei uns gelebt. Wir Menschen haben die ausgerottet, also die leben nicht mehr da wegen uns. Und wir haben jetzt ja gehört im Verlauf dieser Sendung, viel Lebensräume, zum Beispiel der Wald, dem geht es heute viel besser. Und durch das auch der Wildbestände, Reh, Hirsch und so weiter sind wieder da. Wir haben gute Wildbestände. Und das ermöglicht dann eben einen Teil von diesen Top-Predatoren, sagt man denen, oder eben Beutegreifer, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, überhaupt wieder zu leben bei uns.
Aber wir sind doch die Spitze der Schöpfung, sagt man. Und wir haben Jäger und wir haben Fischer. Und die finden das überhaupt nicht gut, wenn ihnen jetzt quasi andere Wildtiere ihre Beute streitig machen.
Genau. Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen zu der ökologischen Bedeutung von diesen Top-Predatoren oder eben zu diesen grossen Beutegreifern. Die haben im Ökosystem eine wichtige Funktion und es macht sehr wohl Sinn, dass die zurückkommen zu uns. Also beim Luchs und beim Wolf zum Beispiel weiss man, dass eben mit den extrem hohen Rehbeständen dann im Wald, zum Beispiel im Schutzwald in den Bergen, Probleme gegeben hat, weil das zu einem höheren Verbiss geführt hat. Also der Wald hat eigentlich
von den Bäumen, gelitten. Von den jungen Bäumen.
Genau, dass da Knospen abgefressen worden sind oder ein paar Baumrinden abgerieben. Und der Wolf und der Luchs führen, die machen jetzt in diesen Gebieten, wo die wieder rum sind, dass die Huftiere nicht so grosse Ansammlungen machen, sondern sich viel besser verteilen im Raum. Und durch das sind auch die Schäden am Wald sehr viel
Aber dafür
geringer.
Haben die Jäger weniger zum Jagen und die Schaf halten, haben da und dort, man hört es immer wieder, riesige Schäden oder doch gewisse Schäden, weil Tiere verbissen werden oder tot werden.
Ganz genau. Also wir haben die Situation in der Schweiz, dass all die grossen Beutegreifer nicht mehr da gewesen sind. Also wir haben uns nicht mehr müssen mit denen arrangieren. Wir haben nicht mehr müssen mit denen zu Schlag kommen. Also es ist sehr viel Wissen, das da auch verloren gegangen ist. Und jetzt ist das natürlich, wenn die zurückkommen, in der ersten Zeit, über die ersten Jahrzehnte, ist das ein schwieriger Prozess für die Leute, die sich jetzt wieder anpassen müssen. Und das ist unangenehm. Kann auch finanziell schwierig sein, aber da tut ja auch der Bund sehr gut, ist sehr bemüht, das zu unterstützen. Man hat Herdenschutzmassnahmen beispielsweise, da werden Millionen hineingesteckt. Es werden Tiere, die gerissen werden wieder vergütet und so weiter. Also man ist sehr bemüht, da das Zusammenleben wieder zu ermöglichen und da wieder eine Balance hineinzubringen. Und das ist aber natürlich ein Prozess, wo man ja, muss daran arbeiten.
Jetzt haben Sie gesagt, man muss sich daran gewöhnen. Es gibt natürlich solche, die sich im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten dagegen wehren. Wie anstrengend oder wie gross ist der Anteil Ihrer Arbeit, dass Sie auf dieser Ebene, auf der Gesetzesebene vielleicht müssen vorgehen und nicht nur darauf können bauen, dass man Freude hat, wenn all die Tiere wieder kommen, sondern man muss streiten gegen die, die dagegen sind.
Ja, das ist schon so, wobei ich sehe es eigentlich eher als Dialog oder als Auseinandersetzung. Und ich finde das eine wichtige Auseinandersetzung, wo jeder seine Stimme muss haben und muss können gehört werden. Und dann ist es ein Abwägen und ein Aushandeln auch, was man genau ermöglichen will. Aber ich würde gleich daran erinnern, die Tiere, die wir jetzt davor reden, sind alle geschützt in der Schweiz. Die Schweiz hat 1979 die Berner Konvention unterschrieben, ist bei Rio dabei, also hat die Biodiversitätskonvention unterschrieben. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, sondern wir sind gesetzlich gebunden daran, dass wir Biodiversität in der Schweiz erhalten und fördern. Und da gehören eben auch die grossen Beutegreifer dazu.
Vielleicht um den Bogen noch abzuschliessen, mit dem Fischotter haben wir angefangen. Mit dem Fischotter möchte ich hören, mit was für Widerstand rechnen Sie da? Was könnte der auslösen, wenn er tatsächlich erfolgreich wieder bei uns ist?
Ich glaube, dort geht es wirklich sehr stark darum, dass man gut informieren tut, was die Fischotter fressen, wie man sich auch gegen Fischotter kann schützen kann. Da sind vor allem Teichbesitzer, Fischzüchter gefragt, wo man jetzt wirklich aktiv Kontakt aufnehmen, um aufzuzeigen, wie die sich können schützen gegen Fischotter. Die zweite Gruppe von Leuten, die vielleicht weniger könnte Freude haben an den Fischotter, sind die Fischer selber, also die Hobbyfischer. Und auch dort denke ich aber, die sind genauso wie wir auch da interessiert an intakten Gewässerräumen, wo es eben viel Fisch hat. Nur dort kann der Fischotter leben und nur dort hat der Fischer etwas zum Fischen. Also da hat man eigentlich ein gleiches Ziel im Fokus und da muss man jetzt auch zusammen einen Weg finden, wie man das Ziel gemeinsam kann verfolgen kann.
Ich hoffe, Sie, die uns zugelassen haben, daheim oder unterwegs, haben doch vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoss bekommen von der Sandra Glor, Geschäftsführerin Pro Lutra und Wildtierbiologin. Danke. danke vielmals für den Besuch bei uns im Studio. Und möglicherweise haben Sie Freude, wenn Sie bei uns schnell auf dem Internet gehen, schauen, srf1.ch, wie der Fischotter aussieht. Ein putziges Kerlchen, ein schönes Viech, finde ich. Und haben vielleicht auch Spass, wenn Sie das Video anschauen von einer Auswilderung vom Bartgeier. Übermorgen werden zwei junge Bartgeier wieder in die Freiheit entlassen im St. Gallischen. Wie wild ist die Schweiz? Ich hoffe, wir haben Ihnen die eine oder andere Antwort können liefern. Alan Parsons Project, kurz vor den Elfen. Nach den Elfen im Ratgeber geht es um andere wilde Tiere. Die Ameisen, aber die hat man nicht so gerne in der Wohnung. Was kann man genau machen? Was hilft gegen die Ameisenstrasse in der Wohnung?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.